Die Lesung für die heutige Predigt findet sich in den Gemeindebibeln auf der Seite 1154. Das ist Römer 16 und ich lese die Verse 1 bis 16. Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe an, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für die Geheiligen gehört, und ihr beisteht in allen Dingen, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist für viele eine Hilfe geworden, auch für mich selbst. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihr Leben riskiert haben, denen nicht nur ich danke, sondern auch alle Gemeinden unter den Nationen. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epänetus, meinen geliebten Freund, der Erstling von Achaia für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen sind und schon vor mir in Christus waren. Grüßt Amplias, meinen geliebten Freund im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen geliebten Freund. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Dienst des Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die im Dienst des Herrn viel gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julias, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden in Christus. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, ist das nicht vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Text für eine ganze Predigt? Am Ende eines Briefes kommen gewöhnlich noch die Grüße, so wie es sich eben gehört. Wir kennen das, wenn wir eine E-Mail erhalten oder uns Bekannte vielleicht eine Karte aus dem Urlaub senden, wie es jetzt in der Sommerszeit vielleicht geschehen ist, dann richten sie Grüße aus. Viele Grüße mit freundlichen Grüßen oder wenn die Person uns etwas näher steht, vielleicht auch liebe Grüße oder lass zu Hause bitte Grüße ausrichten. Paulus lässt hier grüßen. Immerhin, die Grüße hier sind mehr als eine Formel. Das Besondere ist, dass es sich hier um eine ziemlich lange Grußliste handelt, auf der sehr viele Menschen namentlich erwähnt werden. Vielleicht ist dennoch der Eindruck, man hat es gelesen, braucht sich aber nicht wirklich tief damit zu beschäftigen. Bedeutend relevant ist es doch für die Paulus hier erwähnt. Für sie war es sicherlich eine Freude, vielleicht auch eine Ermutigung vom Apostel, diese Grüße zu erhalten. Aber das war eben damals eine Sache zwischen Paulus und den Christen in Rom. Wir sind hier nicht gemeint. Worüber soll man hierzu noch predigen? Ein Jahr lang haben wir in unserem Hauskreis den Römerbrief behandelt und abgeschlossen haben wir mit dieser Grußliste aus Kapitel 16. Für die heutige Predigt wollte ich einen Abschnitt aus dem Römerbrief auch nehmen und der Römerbrief bietet ja so viele fantastische Möglichkeiten, worüber man predigen könnte. Über Jesus Christus, das Evangelium, die Rechtfertigung, den Heiligen Geist, Gemeinde. Aber ich bin am Ende bei dieser Grußliste gelandet. Hast du schon einmal über diesen Abschnitt des Römerbriefs nachgedacht oder sogar eine ganze Predigt darüber gehört. Vielleicht ist es heute das erste Mal und ich bitte euch umso mehr, dass ihr eure Bibeln aufgeschlagen lasst. Und ich werde zunächst an diesem Text drei Beobachtungen machen, insgesamt drei. Und dann immer auch kurz anmerken, was wir uns daraus mitnehmen können. Und am Ende möchte ich dann ein Fazit ziehen und mit einer Botschaft an uns alle abschließen. Und dabei auch den Blick so ein bisschen auf den gesamten Römerbrief ausweiten. Also, drei Beobachtungen. Beobachtung Nummer eins. Paulus kennt offenbar sehr viele Christen. Es sind insgesamt 26 namentlich genannte Personen plus 5 Haushalte beziehungsweise auch Hausgemeinden, denen Paulus hier Grüße ausrichten lässt. Das ist wirklich eine ganze Menge, vor allem wenn man bedenkt, dass der Apostel ja auch Kontakt zu vielen anderen Gemeinden neben Rom auch noch hatte. Das Interessante ist auch, dass fast alle dieser Personen hier aus Römer 16 an keiner anderen Stelle im Neuen Testament auftauchen. Wir wissen von ihnen fast nichts, außer dass Paulus sie gekannt hatte. Wenn wir die Zahl der Kontakte, die Paulus zu den Christen in Rom hatte, mal für seinen gesamten Dienst hochrechnen, also die anderen Gemeinden mitnehmen, muss er wirklich Hunderte von Christen gekannt haben. Das ohne moderne Telekommunikationsmittel. Ist nicht schlecht, oder? Das ist eine ganze Menge. Und das ist umso erstaunlicher vielleicht, da Paulus die Gemeinde, an die er hier schreibt, noch nie besucht hat. Daher stellt sich die Frage, woher kennt Paulus eigentlich diese vielen römischen Christen, wenn er noch nie in Rom gewesen war? Eine weitere Frage, die ich auch gleich mit aufwerfen möchte, ist die man sich vielleicht stellt, hat Paulus hier alle Christen aus Rom gegrüßt oder ist er vielleicht auch einige übergangen? Lass mich erklären, wie diese Grußliste zustande kommt, um dann beide Fragen dadurch zu beantworten. Also die beste Erklärung, die mir einleuchtet, ist die. Paulus war ja als Apostel viel unterwegs. Er hat viele Leute kennengelernt. Er stand mit einigen auch schriftlich in Kontakt. Den Christen, welchen er hier namentlich Grüße ausrichten lässt, war Paulus irgendwann im Laufe seines Dienstes tatsächlich begegnet. Oder stand zumindest mit ihm im Kontakt, im Austausch. Und diese Christen hielten sich jetzt zum Zeitpunkt, als Paulus den Brief verfasste, etwa um das Jahr 56 nach Christus, die hielten sich jetzt alle in Rom auf. Ein Beleg dafür ist das jüdische Ehepaar Priscilla und Aquila aus Vers 3. Wir erfahren aus der Apostelgeschichte, dass beide von Italien nach Korinth gekommen waren. Paulus sie dort antraf und sie später mit nach Ephesus nahm. Nun wissen wir über die meisten Leute hier nicht weiter Bescheid, das hatte ich schon erwähnt. Was wir allerdings wissen, und das wird auch in der Apostelgeschichte erwähnt, dass der römische Kaiser Claudius im Jahr 49 nach Christus ein Edikt erließ, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Also damit auch die jüdischen Christen. Nach seinem Tod im Jahr 54 nach Christus erlosch diese Verordnung, sodass die jüdischen Christen wieder nach Rom zurückkehren konnten. Also in dieser Zwischenzeit vielleicht muss Paulus viele jener Judenchristen in irgendeiner Form begegnet sein. Auch wenn wir jetzt keine Erklärung für die Heidenchristen haben, ist wirklich die beste Erklärung, warum sie hier auftauchen, die, dass Paulus mit ihnen im Laufe seines Lebens bereits Bekanntschaft gemacht hatte. Paulus hatte sicher nicht jedem Christen aus Rom Grüße bestellt. Die Gemeinde in Rom war sicherlich größer als diese 26 namentlich genannten Individuen und die Haushalte und Hausgemeinden. Das heißt aber auch, dass Paulus die anderen römischen Christen nicht einfach übergangen hat. Als der Brief in den Versammlungen vorgelesen wurde, das war damals so üblich, mussten sich all jene nicht namentlich erwähnten Christen von Paulus nicht missachtet fühlen. da sie aufgrund der fehlenden Bekanntschaft mit Paulus auch nicht damit rechneten, von ihm persönlich gegrüßt zu werden. Ja. Das erklärt auch, warum wir eine ähnlich lange Grußliste wie hier in Römer 16 in keinem anderen Brief von Paulus finden. Sie passt sehr gut in einen Brief an eine Gemeinde, die Paulus noch nicht besucht hat, aber zu der viele Christen gehören, die Paulus bereits kennt. Soweit die Erklärung. Und was kann man jetzt zu diesen einzelnen Christen hier sagen? Sie haben recht unterschiedliche Hintergründe. Schauen wir uns das einfach mal im Text so ein bisschen an. Wir haben Heiden wie auch Juden, wie beispielsweise Maria in Vers 6. Offensichtlich ein jüdischer Name, aber auch Apelles in Vers 10. Er hat einen hellenistischen Namen, der aber in Rom unter Juden verbreitet war, das weiß man. Und deshalb können wir bei Apelles auch auf seine jüdische Herkunft schließen. In der Grußliste tauchen neben Männern wie selbstverständlich auch Frauen auf. Zum Beispiel Phöbe in Vers 1 oder die bereits erwähnte Priscilla in Vers 3 und einige andere mehr. Es sind insgesamt 10 namentlich erwähnte Frauen. Das ist keine schlechte Quote, ja, für die damaligen antiken Verhältnisse. Frauen waren in den ersten Gemeinden alles andere als unbedeutend. Wir haben in unserer Grußliste Ehepaare dabei, Priscilla und Aquila in Vers 3 oder auch Philologus und Julia in Vers 15, ebenso wie Singles. Wahrscheinlich war Phöbe alleinstehend, unverheiratet oder verwitwet. Hier wird von keinem Ehemann berichtet. Was haben wir noch in Vers 12? Schauen wir mal da, da haben wir Tryphena und Tryphosa. Herrliche Namen, oder? Es wird angenommen, dass sie wahrscheinlich miteinander verwandt sind. Ja? Sie werden hier so in einem Atemzug genannt. Es waren möglicherweise sogar Schwestern, die zur Gemeinde gehörten. Wir haben auch viele Namen, die uns aus römischen Inschriften bekannt sind und die in Verbindung mit dem römischen Kaiserhaus stehen. Zum Beispiel ist das bei Amplias in Vers 8 und Stachys, Vers 9 und einigen weiteren der Fall. Hermes in Vers 12 hingegen, das war ein üblicher Sklavenname. In den Häusern, gerade denen in der Stadt Rom, befanden sich oft auch Sklaven. Und was wir hier sehen, ist, dass zur Gemeinde Menschen aus ganz verschiedenen sozialen Schichten, von verschiedenen Hintergründen kamen. Noch etwas ist bemerkenswert, wenn wir uns mal die Häuser anschauen. Paulus scheint diese wirklich zu kennen. Schaut euch mal Vers 11 an. Paulus weiß, dass im Haus des Narzissus einige nicht zu Christus gehören. Denn gegrüßt werden sollen die im Haus des Narzissus, die im Herrn sind, schreibt er. Wie viele Christen kennst du? Wie viele Christen aus anderen Gemeinden kennst du? Ich kann dich beruhigen, wenn es weit weniger sind als bei Paulus. Er ist nicht unser Maßstab. Er war als Apostel sehr viel herumgekommen. Mehr als die meisten Leute seiner Zeit. Wisst ihr, ich gehöre selbst zu den Menschen, denen es eher schwerfällt, Kontakte aufzubauen und Kontakte auch zu pflegen, zu halten. Aber was ich weiß, ist die, wär ich kein Christ, hätte ich viel weniger Kontakte zu Menschen, würde ich viel weniger Menschen kennen und mit ihnen in Verbindung sein. Und durch die Gemeinde habe ich viel mehr Kontakte als ohne. Und ich bin wirklich sehr froh darüber. Es ist gut, viele Christen zu kennen, denn von christlichen Kontakten können wir wirklich auch sehr profitieren. Und das bringt mich zur Beobachtung Nummer 2. Wir sehen an der Grußliste, dass Paulus hier wirklich ein enges Beziehungsnetzwerk pflegt, von dem er auch persönlich profitiert. Diese Grußliste macht deutlich, dass der Apostel wirklich nicht nur Kontakte zur Gemeinde als Kollektiv pflegt. Er pflegt nicht nur Kontakte zu Gemeindeleitern oder zu den anderen Aposteln. oder nur zu seinen Mitarbeitern. Nein, Paulus richtet auch eine Menge Christen Grüße aus, die nicht bedeutend sind, weil sie ein wichtiges Amt in der Gemeinde begleiten oder zu seinem offiziellen Mitarbeiterkreis gehören. Ich frage euch, schaut in den Text hinein, was haben Epänetus, der taucht in Vers 5 auf, Epänetus, Amplias, Vers 8, Stachis, Vers 9 und Persis, Vers 12. Epänetus, Amplias, Stachis, Persis. Was haben die gemeinsam? Paulus hat sie besonders gern, oder? Sie sind von ihm geliebt. Und in unserer Bibelübersetzung, die interpretiert diese Beziehung sogar auch als Freundschaften. Ja? Er bezeichnet sie als geliebte Freunde. Warum gerade die vier? Wir wissen es nicht. Diese vier Christen tauchen nirgendwo im Neuen Testament wieder auf. Und es ist offenbar für uns als Leser auch nicht wichtig zu erfahren, was diese vier Christen in den Augen von Paulus auszeichnet. Er hat sie einfach lieb. Da ist einfach eine besondere Beziehung da. Und diese Liebe ist unabhängig von ihrer Rolle in der Gemeinde. Und sie muss auch nicht über die Zusammenarbeit entstanden sein können. Davon sagt der Text hier nichts. Sie hat sich aus der Menge an Bekanntschaften, die Paulus im Laufe seines Lebens gemacht hat, einfach ergeben. Der Apostel pflegte also ein Netzwerk von Beziehungen auch zu Menschen, die ihm einfach wichtig geworden sind. Hast du Christen, die dir besonders nahe sind? Hast du in der Gemeinde gute Freunde? Paulus hatte sie. Sie waren ihm so wichtig, dass er dies in seinem Gemeindebrief hier auch extra erwähnt. Und ich wünsche dir, dass die Gemeinde vor Ort, aber auch weltweit, dir ein Netzwerk ist, das du knüpfst, um Menschen kennenzulernen, die dir auch zu Freunden werden können. Denken wir an unseren Herrn Jesus, der alle seine Jünger liebt, der jeden Einzelnen von uns liebt, der zu ihm gehört. Und dennoch, als er hier auf Erden war, das berichtet die Bibel, hatte er auch einen Lieblingsjünger. Das gehörte für ihn auch dazu. Durch dieses Netzwerk können auch wir Freunde gewinnen. Oder auch Menschen, die für uns zur Familie werden, wie beispielsweise Rufus' Mutter in Vers 13, die Paulus als seine und meine Mutter bezeichnet. In anderen Übersetzungen steht seine Mutter, also Rufus' Mutter, die auch mir eine Mutter ist. In diesem Sinne ist es gemeint. Damit Rufus' Mutter auch zur Mutter von Paulus werden konnte, muss er sie gut und länger gekannt haben. Ich möchte an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen, nur so viel. Höchstwahrscheinlich lernte er sie während seines Aufenthaltes in Antiochia kennen, nachdem er Christ geworden ist. Und er muss häufiger Gast im Haus des Simeons gewesen sein. Das war der Vater von Rufus. Und er war einer der Leiter der dortigen Gemeinde, wo er dann auch in Kontakt mit Rufus' Mutter gekommen ist. Manche von uns leben wie Paulus als Single. Bei einigen wurden Familienangehörige weiter weg. Manche von uns sind nicht in stabilen Familienverhältnissen aufgewachsen. Erfahrungen von Familie können dann auch sehr wichtig sein. Familien können ein sehr prägender Ort sein. Aber auch Ehepaare ohne Kinder und andere auch, wenn sie ihre Häuser öffnen, wie es bei den ersten Christen vielerorts üblich war. Das ist auch Teil dieses Beziehungsnetzwerkes. Ein wichtiger Aspekt in der Erstgemeinde. Ja, und dass dieses Beziehungsnetzwerk zwischen den Christen auch gepflegt wird, das sehen wir am heiligen Kuss. Am heiligen Kuss. Ganz am Ende in Vers 16. Man darf diesen Kuss auf die Stirn oder die Wange zur Begrüßung nicht missverstehen. Er entspricht nicht in unserer deutschen Kultur dem Händeschütteln, ja, oder dem Handschlag. Das ist kein heiliger Kuss, kulturell übertragen. Dieser Kuss war ein Zeichen der Einheit und Vertrautheit, eigentlich zwischen Familienangehörigen oder Freunden. Ja, und beachten wir, Paulus fordert die Christen zum heiligen Kuss auf. Also das heißt, es war in der damaligen Christenheit, in der Antike, keine Selbstverständlichkeit. Er fordert sie auf, es zu tun. Ja? Auch wenn wir diesen heiligen Kuss in unserem Kulturkreis nicht praktizieren, so hat dieses Prinzip dennoch Gültigkeit, dass wir unsere durch Christus geschenkte Einheit und Verbundenheit auch bewusst ausdrücken sollen. Denkt darüber nach, wie wir das in Deutschland machen können oder bereits machen. Durch das Grüßen, so wie Paulus es mit dieser Grußliste hier tut und auch die römischen Christen es mit dem heiligen Kuss untereinander tun sollen, pflegen sie das gemeinsame Beziehungsnetzwerk, das, wie wir bei Paulus gesehen haben, auch für das persönliche Leben wichtig ist. Aber dieses Netzwerk dient letztlich einem noch größeren Zweck. Viele Personen sind mit Paulus über seine Missionstätigkeit verbunden. Damit komme ich zur dritten und letzten Beobachtung. Paulus Netzwerk dient nämlich der Verbreitung des Evangeliums. Das können wir daran sehen, dass Paulus eine ganze Reihe von Menschen als Mitarbeiter nennt. Ich denke, ihr habt das nicht überlesen. Es ist euch bereits aufgefallen. Vers 2. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Vers 6. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Vers 9. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Und auch die drei Frauen aus Vers 12, die scheinen in irgendeiner Form an der Verbreitung des Evangeliums beteiligt gewesen zu sein. Ja, grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Dienst des Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die im Dienst des Herrn viel gearbeitet hat. Und wir sehen an dieser Aufzählung auch, dass Frauen nicht nur wie selbstverständlich dazugehören, sondern sie nehmen, das kann man wirklich hier von diesem Text sagen, irgendwie eine herausragende Rolle in der Missionsarbeit des Paulus ein. Sind viele Frauen dabei, die er als Mitarbeiter hier anführt, Mitarbeiterinnen. Ja? Zum Beispiel Phoebe in Vers 1, sie wird als Dienerin bezeichnet. Im Griechischen steht das Wort Diakonos in männlicher Form, was dafür spricht, dass sie tatsächlich das Amt des Diakons innehatte. Worin ihre Hilfe, von denen viele Christen als auch Paulus profitiert haben, hier genau bestand, das wissen wir nicht. Hilfe kann auch mit Versorger oder Beschützer übersetzt werden, aber sie muss als alleinstehende Frau wahrscheinlich auch sehr wohlhabend gewesen sein, zumindest gesellschaftlich auch über Einfluss verfügt haben, um diese Stelle hier auch in der Gemeinde oder für die Christen ausführen zu können. Ja, vielleicht war sie eine Geschäftsfrau mit guten Kontakten. Kenchrea ist der Hafen von Korinth. Ja, darüber kann man spekulieren, aber in diese Richtung geht es bei Phoebe. Und Paulus schickte Phoebe hier nach Rom, weshalb sie wahrscheinlich auch die Überbringerin des Römerbriefes an die Gemeinde war. Und das war auch damals eine wichtige Aufgabe, dass der Brief bei der Gemeinde ankommt. Ja. Und noch ein zweites Beispiel, ich möchte etwas zu Priscilla sagen in Vers 2, die in ihrem Haus eine Gemeinde beherbergte. Da erfahren wir auch eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte. Da gab es einen Juden mit Namen Apollos, der sich sehr gut in den Schriften auskannte und freimütig von Jesus Christus in den Synagogen predigte. Allerdings kannte Apollos nur die Taufe des Johannes. Und in der Apostelgeschichte in Kapitel 18, Vers 26 heißt es, und jetzt lese ich direkt aus diesem Buch: Als ihn, also Apollos, aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Priscilla war offenbar so gut von Paulus in der Lehre unterrichtet worden, dass sie diese zusammen mit ihrem Ehemann auch an andere weitergeben konnte. Und Priscilla wird im Neuen Testament immer zusammen mit ihrem Ehemann Aquila miterwähnt. Ja, sie ist nicht nur bloßer Anhang, die werden beide immer zusammen erwähnt. Das heißt, sie muss als Mitarbeiterin eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Zusammenarbeit zwischen Paulus und den Mitarbeitern, ob Männer oder Frauen, ist der wichtigste Aspekt des Netzwerkes, dieses Beziehungsnetzwerkes, das Paulus pflegt. Es existiert wirklich nur, nicht einfach nur um der Christen willen und ihren Beziehungen, sondern es existiert um Menschen willen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Paulus persönliches Netzwerk dient vor allem der Verbreitung des Evangeliums in aller Welt. Und so komme ich nun zum Fazit. Was diese Grußliste verdeutlicht, ist vor allem dies: die Missionsarbeit des Paulus, sie lebte von den persönlichen Beziehungen zwischen Paulus, den Christen und den Gemeinden. Es wäre wirklich verkehrt zu meinen, Paulus und die anderen Apostel hätten christliche Mission weitestgehend im Alleingang betrieben, in der Kraft des Heiligen Geistes natürlich. Das war nicht so, dieser Eindruck ist falsch. Sie waren wirklich auf die Unterstützung von den Christen und den Gemeinden fundamental angewiesen. Und daher können wir auch für uns alle aus diesem Abschnitt Folgendes schließen. Christen haben die Aufgabe, ein Beziehungsnetzwerk zu knüpfen, zu stärken und zu pflegen, damit das Evangelium verbreitet wird. Wie kann ich das tun? Wie können wir das tun? Zum Beispiel, indem wir unsere Beziehungen zu den Missionaren, die wir als Gemeinde hier unterstützen, ob weltweit oder hier vor Ort, stärken. Ich bin froh, jemand, ich glaube aus unserem Hauskreis war es jemand, der hatte die Idee, einmal Missionare einzuladen über ein Online-Meeting. Das haben wir gemacht, um sie und ihre Arbeit besser kennenzulernen und auch um mit ihnen gemeinsam für sie zu beten. Eine Möglichkeit, wie wir das tun können. Das gilt aber auch für unsere Pastoren, auch sie benötigen Seelsorge und Ermutigung durch die Gemeinde. Und diese Ermutigung, die beginnt bereits damit, wenn du regelmäßig in die Gemeinde kommst und wenn du dich als verbindlicher Teil, wenn du Christ bist und dich als verbindlicher Teil der Gemeinde verstehst. Das ist für Pastoren, die Woche für Woche predigen, deren Vollzeitdienst die Gemeinde ist, enorm ermutigend. Und natürlich Mitarbeit. Jetzt kommt meine abschließende Botschaft. Meine abschließende Botschaft an euch. Und ich möchte das dazu nochmal auf unseren Predigttext zurückkommen. Ich hoffe, ihr habt die Aufmerksamkeit, da mir nochmal zu folgen. Warum stellt Paulus eigentlich den Dienst von einzelnen Christen so heraus? Beispielsweise bei Maria oder Persis. Wollte Paulus sie für ihren Einsatz loben, um sie zu ermutigen, weiter dran zu bleiben? Vielleicht. Aber bestimmt nicht nur. Schaut mal in Vers 3. Priscilla und Aquila, wir erfahren von ihnen, dass sie bereit waren, für Paulus ihr Leben zu riskieren. Priscilla und Aquila müssen darüber nicht informiert werden. Das wissen Sie wahrscheinlich schon. Aber die ganze Gemeinde soll es erfahren. Warum? Könnte es nicht sein, dass Paulus dies über seine Mitarbeiter erwähnt, um sie den anderen Geschwistern aus der Gemeinde als Vorbilder hinzustellen? Üblicherweise wurden Briefe der Apostel vor der versammelten Gemeinde vorgelesen, sodass alle hörten, was Paulus über einzelne Geschwister sagte. Offenbar wollte Paulus die ganze Gemeinde bewusst in Kenntnis setzen, im Sinne von, diese Informationen, die sind auch für euch. Das sollt ihr hören. Warum? Warum stellt er den vorbildlichen Dienst einzelner Mitarbeiter heraus? Er tut es, damit die anderen aus der Gemeinde diesen Mitarbeitern nacheifern. Versucht sie dadurch auch anzuspornen. Ich denke, das ist auch ein Aspekt. Das Eifern ist ja ein Thema im Römerbrief. In Römer 12, Kapitel 12, Vers 11 hat Paulus bereits geschrieben, ich lese nach Schlachter, da schreibt er, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Schreibt er nicht nur an seinen Mitarbeiterkreis, sondern an die gesamte Gemeinde. Wie kann ich dienen? Lieber Bruder, liebe Schwester aus Rom, schau auf Maria, schau auf Perses, schau auf Andronikus und Junias, die, wie Paulus in Vers 7 alle wissen lässt, unter uns Aposteln angesehen sind und die schon vor mir in Christus gewesen waren. Also schau dir die Leute an, die schon länger im Glauben stehen, die Christus schon lange dienen. Schau auf Priscilla und Aquila, schau auf Phoebe, nimm sie dir zum Vorbild, schau auf ihren Dienst, lerne von ihnen, lass dich anspornen, eifere ihnen nach. Das ist etwas, was in dieser Grußliste hier auch irgendwo mit drin steckt, was wir uns miteinander mitnehmen können. Also lasst uns das auch tun, uns gegenseitig anspornen, uns zum Vorbild sein lassen für andere, von anderen zu lernen. Paulus wirbt im gesamten Römerbrief um die Unterstützung der gesamten Gemeinde für seine Mission. Der Römerbrief ist ein Missionsschreiben. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, Paulus informiert die Gemeinde über seine Missionspläne und er bereitet sie auf das Thema Mission vor. Schauen wir mal in Kapitel 15, eine Seite zurück, ab Vers 23, was Paulus da schreibt an die Gemeinde in Rom. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, aber seit vielen Jahren ein Verlangen habe, zu euch zu kommen, werde ich zu euch kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin begleitet zu werden oder hingeleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erfreut oder erquickt habe. Paulus plant also von Rom aus nach Spanien zu reisen, um dort das Evangelium zu verkünden. Rom sollte ihm als so eine Art Missionsbasis dienen für seinen weiteren Vorstoß nach Westen. Aber dazu war es notwendig, dass die Christen in Rom wirklich fest im Herrn stehen würden. Sie mussten begreifen, worin die Mission bestand, die sie unterstützen sollten. Maria hat viel für Paulus gearbeitet. Perses hat Anstrengungen auf sich genommen. Priscilla und Aquila haben für Paulus sogar ihr Leben riskiert. Warum? Warum haben sie das getan? Weil sie vom Evangelium überzeugt waren. Weil sie wussten, dass diese Botschaft alle Menschen hören müssen. Warum? Weil sie davon überzeugt waren, dass Menschen Rettung brauchen vor dem Gericht Gottes. Und diese Rettung durch die Verkündigung des Evangeliums kommt. Ich lese aus Römer 10, ab Vers 9. Hat Paulus an die Gemeinde geschrieben. Kapitel 10, ab Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht untergehen. Ich lese weiter ab Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkünden, die das Evangelium des Guten verkünden. Es geht um Mission. Davon waren Paulus und seine Mitarbeiter überzeugt und meine Frage an dich lautet, bist du es auch? In keinem anderen Brief behandelt Paulus das Evangelium so ausführlich wie im Römerbrief. Warum? Er möchte die Christen in Rom mit hineinnehmen in seine Mission. Denn er braucht ihre Unterstützung dabei. Er braucht ihre Gebete. Er braucht ihre Spenden. Er braucht ihre Mitarbeit. Er braucht sie auch als Seelsorger. Wie kann das gelingen? Die Antwort ist eigentlich simpel. Wenn die Gemeinde vom Evangelium durchdrungen ist, wenn sie dem Evangelium wirklich glaubt, wenn sie tief überzeugt ist, dann kann Paulus mit einer treuen Unterstützung seitens der Gemeinde rechnen. So geht die Frage auch an dich. Glaubst du an dieses Evangelium von Jesus Christus? Ist es dein fester Glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn und der von Gott gesandte Retter ist, der aufgrund der Sünde des Menschen, die Gottes Gericht nach sich zieht, in die Welt gekommen und am Kreuz als Opfer gestorben ist, um für die Sünde zu sühnen, sodass jeder, der an Jesus Christus glaubt, vor dem Zorn Gottes im Gericht gerettet wird, durch Christus gerecht gemacht wird und das ewige Leben bei Gott hat. Glaubst du? Das ist die erste Frage an einen Mitarbeiter Christi, einen Mitarbeiter im Herrn. In welchem Punkt bist du? Gottes Wort ruft jeden Menschen zu jeder Zeit auf, dem Evangelium zu glauben und sich für seine Verbreitung einzusetzen. Lasst mich zum Abschluss beten. Ja, himmlischer Vater, wir bitten um deine Kirche und wir bitten um uns ganz persönlich. Du hast uns den Auftrag gegeben, das Evangelium von Jesus Christus bekannt zu machen. Und wir sahen in diesem Predigttext, wie wichtig bei der Mission die Beziehungen und die gemeinsame Zusammenarbeit ist zwischen denen, die an der vordersten Front stehen und auch allen anderen Christen, die mit an der Verbreitung des Evangeliums wirken sollen. Vater, wir bitten dich, dass du uns dazu bereitest, dein Werk in dieser Welt zu tun. Wir bitten, dass du da, wo es nötig ist, unseren Willen erneuerst und auch unser Herz. Und wir danken dir, dass wir von dir Segen empfangen, dass wir in diesem Beziehungsnetzwerk, in der Gemeinschaft von Christen gesegnet werden und durch Mission auch Segen für andere sind. In Jesu Namen bitten wir. Amen.